Zum Abschluss, außer es gibt jetzt unmittelbar Nachfragen. Noch eine kleine Reflexion zur Klimafrage. Jetzt oder später?
Ich finde, beim letzten Schluss ist das Argument verloren gegangen. Das Argument müsste sein, dieser ganze Versuch der Bundesregierung oder des deutschen Staates, seine Energieversorgung umzustellen und damit sich eine neue Waffe zuzulegen. Waffe als, was den Preis für Energie im Inland betrifft und was das Verkaufen können ins Ausland und was das abhängig machen von anderen Nationen von deutscher Technik betrifft. Das alles ist ein Projekt, aber mit dem Projekt begibt man sich erstmal, das ist nicht fertig, damit ist nichts erledigt, man begibt sich erst einmal in eine Konkurrenz. Am Weltmarkt jetzt mehr als, man macht eine Konkurrenz auf, ist es gar nicht so. Und jetzt kommt erst das Argument und damit stößt man auf alles Mögliche. Ja, auf was? Zum Beispiel auf die Scheiße, dass das Öl gar nicht teurer wird im Augenblick. Warum wird es nicht teurer? Ja, weil die Amerikaner mit ihrem Fracking eine neue Methode gefunden haben, Ölreserven aufzuschließen, die es bisher nicht gegeben hat. Dann kommt eine blöde Wirtschaftskrise dazwischen, die dazu führt, dass viele Länder überhaupt ihren Energieverbrauch reduzieren. So, es ist jetzt das Unglück für den deutschen Umbruch, dass die befürchtete Ölverteuerung nicht eintritt. Weil wenn die eintreten fällt, dann wären diese deutschen Energietechniken ganz schnell konkurrenzfähig. Aber jetzt ist sie nicht eingetreten. Und das ist jetzt die wahre Not der Energiewende. Man hat ein Geschäft in Gang gebracht und man hat das Geschäft natürlich mit Vorschusssubventionen in Gang gebracht, weil man bringt alle Geschäfte erst einmal, wenn sie nationale Großprojekte sind, mit Subventionen auf den Weg. Aber natürlich mit dem Ziel, dass man von den Subventionen wieder runterkommt und das Zeug sich selber trägt. Und jetzt trägt es sich nicht, weil das scheiß Öl nicht teurer wird. So, jetzt ist das Unglück, jetzt muss die deutsche Energiewende mit einem zu niedrigen Ölpreis trotzdem weitergeführt werden. Und das ist eigentlich der Kern von all den Problemen mit der Energiewende. Alle Probleme heißen, und jetzt sind die Argumente da, wir verkaufen zu wenig und der Strom ist in Deutschland zu teuer. Ja, wenn er überall teurer wäre, dann wäre er in Deutschland nicht zu teuer. Und dann wären die deutschen Anlagen die Antwort für die Nöte anderer Staaten. Jetzt sind die deutschen Angebote und die anderen brauchen sie gar nicht. So, und jetzt hat man, das ist jetzt die neue Konkurrenzlage. Man muss das Projekt fortsetzen mit den Kosten fürs Land. Ohne die Sicherheit, dass man einerseits der ewige Vorreiter in der Technologie bleibt, dafür steht das Beispiel China. Andererseits ohne die Sicherheit, dass bei den anderen sich in absehbarer Zeit überhaupt der Bedarf so einstellt, auf den man hinkalkuliert hat und den man braucht, damit die Energiewende kostenmäßig ein Geschäft wird. So, das wollte ich jetzt bloß ausführen, weil das der Einstieg mit der ganze imperialistische Aufbruch, wir drehen die Abhängigkeitsverhältnisse um. Ja, das sagt man so, aber was ist es denn erstmal tatsächlich? Tatsächlich ist es gar nichts anderes, als man eröffnet eine Konkurrenz auf einem Feld des Geschäfts. Und dann hängt man aber von den Geschäftsbedingungen ab, die sich einstellen. Und die stellen sich jetzt blöderweise nicht so ein, wie erwartet.
So oft gesagt. Welche Rolle spielt denn jetzt bei all den eigentlich die Rettung des Klimas? Weil immerhin wird ja die Energiewende als Kampf gegen die globale Erderwärmung als letzten Grund geführt. Leistet sich die UNO einen Klimarat, der Staaten Empfehlungen gibt und ihnen Fehler und Versäumnisse vorrechnet? Und werden internationale Klimakonferenzen veranstaltet, zu denen hochrangige Politiker fahren? Und selbst der Präsident der USA tritt nun inzwischen für ein verbindliches Klimaabkommen ein. Lügen uns jetzt da die Politiker das vor, wenn sie sagen, dass es ihnen um die Rettung des Globus und der Menschheit geht? Also, der Vortrag hat ja gezeigt, welchen Berechnungen die Energiewende folgt. Welche Rolle spielt denn jetzt dabei immer die Berufung auf, wir müssen das Klima retten und die ganzen internationalen Konferenzen? Gehen wir mal von dem her, Bedrohung des Planeten durch Erderwärmung, durch den CO2-Ausstoß. Nehmen wir von daher die Sache erstmal. Da muss man sagen, von der Ursache her ist es überhaupt nicht gelogen. Nein, es ist so. Die kapitalistische Bewirtschaftung der Welt und ihr Hunger nach billig und ausreichend verfügbarer Energieträger führt tatsächlich zum globalen Temperaturanstieg, der die klimatischen Bedingungen auf der Welt verändert und was verheerende Folgen für ganz viele Menschen hat. Also nach der Seite der Ursache mit CO2-Ausstoß und fossilen Energieträgern, keine Lüge, das stimmt. Aber schon auf der Ebene der Bedrohung liegt eine kleine Verwandlung vor. Nämlich gesagt wird, die Menschheit ist bedroht. Ja, wie gesagt, Menschen sind bedroht. Aber die Menschheit als dieses Kollektivsubjekt, was bedroht wäre, das gibt es so nicht. Die Welt ist aufgeteilt zwischen konkurrierenden Staaten, die sich unterschiedlich von den Klimaveränderungen betroffen sehen. Da gibt es Inseln, die abzusaufen drohen. Da gibt es Staaten in Afrika, die zur Wüste werden. Andere Staaten, wie zum Beispiel Russland, winkt die Erschließung von neuem Territorium in der Arktis. Das bereiten sie schon vor. Und der freie Zugang zum Atlantik. Staaten wie Deutschland winkt die Möglichkeit einer doppelten Ernte im Jahr, wenn das Wetter wärmer wird. Es sind eben staatliche Berechnungen, auf die der Klimawandel trifft und für die er seine Bedeutung hat. Das zeigt sich auch in dem Umstand, dass lange Zeit die Mahnungen der Wissenschaftler, passt auf, das mit diesen fossilen Energieträgern und die Verbrennung davon, das führt zu einer Klimaerwärmung. Das ist lange Zeit ignoriert worden und sogar als verkehrt abgetan worden von den Politikern. Ja, erst wo sie was draus machen wollen, haben sie die Ergebnisse der Wissenschaft anerkannt. Nach der Seite, wir retten das Klima, da wird vorgestellt eine gemeinsame Verantwortung. Also eine gemeinsame Betroffenheit, dieses Kollektivsubjekt Menschheit, das war meine erste Seite, das gibt es gar nicht. Schauen wir uns mal die zweite Seite der gemeinsamen Verantwortung an. Das ist schon deswegen falsch, weil die maßgeblich betroffenen Subjekte eben diese Staaten mit ihren jeweiligen konkurrierenden Berechnungen sind. Das ist kein Gemeinschaftswerk, sondern die folgen gegeneinander gerichteten Interessen. Was ja jetzt am Beispiel der Energiepolitik heute Abend hoffentlich deutlich geworden ist. Und für sie folgt auch aus der Klimaveränderung ein verschiedener und gegensätzlicher Handlungsbedarf. Nehmen wir die Sache, was bekannt ist mit der zunehmenden Wasserknappheit, was die Erwärmung des weltweiten Klimas führen wird. Vor allem wieder in Afrika. Was bedeutet das für die dortigen Staaten? Hunger, Elend und einen zunehmenden Kampf um die Ressource Wasser, die erstmal vor allem für eines vorgesehen ist. Ja, halt als Einnahmequelle für Cash Crops. dass man mittels Agrarwirtschaft an Devisen kommt. Und für die EU, was folgt daraus aus dem Problem der Wasserknappheit in Afrika? Eine Verschärfung ihrer Grenz- und Flüchtlingspolitik. Ja, die wissen, dass das zu mehr Elend und zu mehr Flüchtlingen in Afrika führt. Deswegen eine bessere Wappnung gegen die Flüchtlingsströme und möglichst, dass sie gar nicht über das Mittelmeer kommen. Und die andere Seite hatte ich schon kurz erwähnt, nämlich, dass das eine prinzipielle Heuchelei ist, wenn Staaten von einer gemeinsamen Verantwortung reden. Nein, sie versuchen sich gegenseitig zum Mittel ihrer politischen und ökonomischen Macht zu machen und konkurrieren genau darum. Was sollen also Klimagipfel? Auf diesen Gipfeln, was machen da die Staaten? Da versucht sich jeder Staat oder jeder Staat, der ambitionierte Energiepolitik betreibt, sich in die Energiepolitik der anderen Staaten einzumischen, die mitzubestimmen, um darüber den eigenen Nutzen, wie er seine Energie umstellen will und auf was er sie stützen will, voranzubringen und die anderen zum Mittel dafür zu machen. Und das versuchen sie in der Weise, dass sie sich auf Abkommen vorschlagen, die die anderen unterschreiben sollen. So melden sie, genau indem sie mit solchen Abkommen hantieren, ihre Ansprüche, was sie voneinander wollen und wie sich andere sich zum Mittel machen sollen. Die Deutschen CO2-Reduzierung. Und da muss man darauf setzen, dass auf regenerativen Energien in solchen Abkommen gesetzt wird. Die Franzosen ringen darum, dass doch auch die Atomtechnologie als saubere, CO2-senkende Technik anerkannt wird. Und die Japaner. Die Amerikaner werden demnächst kommen und sagen, ja bitte, Fracking, das ist doch, da findet doch viel weniger CO2-Reduktion statt, als mit dem Emissionen statt, als früher mit dem Öl. Also muss das als saubere Technik, das doch im Sinne der Klimarettung fungiert, anerkannt werden. Und weil bei diesem Abkommen das Ringen darum, welcher Staat kann seine Art der Energiepolitik für andere verbindlich machen und sie da mit zum Mittel machen. Weil das mit solchen Abkommen immer verbunden ist. Und das umgekehrt jeder Staatsführer beim anderen durchschaut. Deswegen kommen solche Abkommen immer nicht zustande. Also, was soll das dann? Es kommt, ja, das ist die Art und Weise, ist das nur eine Art und Weise, wie sie quasi einen schönen Schein über ihre Energiepolitik ziehen, den man sich auch genauso gut sparen kann, weil das eh jeder durchschaut. Ja, es ist schöner Schein. Nur, der hat auch noch seinen guten imperialistischen Sinn. Nämlich, indem die Staaten ihre Gegensätze, die sie da austragen, in die Form kleiden, sie würden damit einer gemeinsamen Verantwortung Rechnung tragen. Verlangen sie vom anderen, dass er die Umstellung seiner Energiepolitik, die immerhin, wir haben es bei Deutschland wurde es gerade herausgestellt, ein Beitrag dazu sein soll, ganze Machtverhältnisse auf dem Globus ein Stück weit zu verändern, wegzukommen von Deutschland aus gesehen, von amerikanischer Vorherrschaft, zumindest in Sachen Energie. Dass diese Gegensätze nicht als Angriff auf die Souveränität der anderen Staaten verstanden werden. Das verlangen, das ist der Sinn dessen, dass Sie sagen, gebt zu, wir sind hier in einer gemeinsamen Verantwortung unterwegs. Und wenn die anderen sagen, ja, das sind wir, dann geben Sie zu erkennen, dass Sie das eben nicht als Angriff auf Ihre Souveränität nehmen. Dass Sie diese Gegensätze, die da angegangen werden, zu einem Feld Ihrer Konkurrenz erklären, über das man Regeln ausmachen will, wo man bereit ist, ja, auch so wird zwischen uns konkurriert. Das ist der tiefere Sinn dessen, dass alle Staaten quasi um die Rettung von uns allen ringen. Und so schaut dann auch die Verantwortung, die gemeinschaftliche Verantwortung für das Klima aus, das es in unserer Welt gibt. Zum einen als Konkurrenz der Staaten um Energiemärkte, als Konkurrenz darum, seine Art der Energiegewinnung zum Weltmarktschlager zu machen und darüber politischen Einfluss zu erlangen und ökonomische Macht sich zu erwerben. Zum anderen eben als dieser diplomatische Kampf, den ich gerade geschildert habe, der eben auf Klimakonferenzen geführt wird. Der Versuch, die anderen Staaten für seine Art der Energiepolitik zu instrumentalisieren. Ja, eine andere Verantwortung gibt es hierzulande nicht. Bevor ich es vergesse, ja, das ist jetzt gleich. Ja. Am Donnerstag, Freitag nächster Woche kommt der neue Gegenstandpunkt raus, deswegen letzten Gegenstandpunkt, nämlich der Nummer 1.14, gibt es einen sehr ausführlichen Artikel zur Energiewende, wo alle Argumente und mehr, die heute gefallen sind, nochmal nachgelesen werden können.